Info 3 Mittag.
Schlecht fürs ästhetische Empfinden, aber nötig für die Stromversorgung. Die nationale Stromgesellschaft Swissgrid will weiterhin auf Hochspannungsleitungen im Freien setzen. Negativrekord in Spanien. 5 Millionen Menschen sind arbeitslos, das sind 22% und das ist der höchste Wert in Westeuropa. Rückzug des Rückzugs. Der amerikanische Computerkonzern Hewlett-Packard will sein PC-Geschäft jetzt doch nicht aufgeben. Das Wetter bleibt im Norden eher bewölkt, im Tessin scheint die Sonne. Info 3 mit Nicoletta Cimino. Jetzt zuerst die Nachrichtenübersicht und die hat Roman Mezzasalma.
Die nationale Stromnetzgesellschaft Swissgrid hat untersuchen lassen, ob Hochspannungsleitungen ebenso gut unter Boden verlegt werden können. Ergebnis im Hochspannungsbereich seien Erdverkabelungen in Europa noch kaum erprobt. Der heutige Stand der Technik spreche eindeutig für Freileitungen, so Swissgrid. Bei künftigen Projekten wird es Swissgrid von Freileitungen über Boden ausgehen. Man wolle für Teilabschnitte aber auch Erdverkabelungen prüfen. Zwei Gutachten zu den weiteren Beziehungen der Schweiz zur EU bleiben weiterhin unter Verschluss. Dies bestätigt nun auch die Bundeskanzlei. Der Bundesrat argumentiert, eine Veröffentlichung könnte den Meinungsbildungsprozess des Bundesrates behindern. Es geht um zwei Rechtsgutachten des Völkerrechtlers Daniel Thürer und des Bundesgerichts. Schon am Mittwoch hatte Bundesratssprecher Simonazzi erklärt, die Gutachten würden erst öffentlich zugänglich gemacht, wenn die Landesregierung über das weitere Vorgehen in der Europapolitik entschieden habe. In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen im dritten Quartal wieder gestiegen um 145.000. Sie liegt damit nur ganz knapp unter der Grenze von 5 Millionen. Die Arbeitslosenquote in Spanien betrug Ende September fast 22%. Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren und der höchste in Westeuropa. Saudi-Arabien hat nach dem Tod des bisherigen Kronprinzen die Thronfolge neu geregelt. Der bisherige Innenminister, der 78-jährige Prinz Nayef, wird zum neuen Kronprinzen. Nayef hat sich in der Vergangenheit einer Öffnung des ultrakonservativen Königreichs widersetzt. Saudi-Arabiens König Abdullah ist 87-jährig und erholt sich derzeit von seiner dritten Rückenoperation innerhalb eines Jahres. Zwei Picasso-Bilder, die vor kurzem in Serbien entdeckt wurden, sind echt. Es handelt sich um die beiden Gemälde, die vor mehr als 3 Jahren an einer Ausstellung in Pfäffikon im Kanton Schwyz gestohlen worden waren. Die Bilder gehen nun zurück in die Schweiz. Die Bilder malte Picasso 1944 und 1962. Sie haben einen Wert von gegen 5 Millionen Franken. Die Bilder gehören dem Sprengel-Museum in Hannover und waren für eine Ausstellung ans Sedam-Kulturzentrum ausgeliehen worden. Der US-Computerkonzern Hewlett-Packard trennt sich nun doch nicht von seinem PC-Geschäft. Die neue Firmenchefin Meg Whitman macht die Entscheidung ihres Vorgängers rückgängig. Das Management sei zur Überzeugung gekommen, dass das PC-Geschäft zu eng mit allen anderen Sparten verzahnt sei, sagte Whitman. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.856 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.22,46 gehandelt, der Dollar zu 86,35 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Die SVP will einen zweiten Bundesratssitz. Ungeschriebene Regel Nummer 1. Wer Bundesrat werden will, darf das unter keinen Umständen im Vorfeld zugeben. Wir fragen trotzdem nach, gleich. Dann, Hochspannungsnetze sind nicht schön, aber es braucht sie. Und es braucht immer mehr davon, sagt die nationale Netzgesellschaft. Und für fortschrittliche Saudis ist es eine schlechte Nachricht. Der neue Kronprinz ist von der alten Garde, das heißt in diesem Fall ultrakonservativ. Das alles gibt es nach den Wetterprognosen und der Verkehrsübersicht.
An den meisten Orten lockern die Nebelfelder auf und es wird zunehmend sonnig. Da und dort gibt es aber einige Wolkenfelder. Die Temperaturen sind mild bei 13 Grad, in den Alpentälern sogar bei 17 Grad. Der S3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Mit wem tritt die SVP an bei den kommenden Bundesratswahlen am 14. Dezember? Eigentlich galt noch bis gestern Fraktionschef Kaspar Bader als Favorit, der aber winkt nun ab, er steht nicht zur Verfügung. Wer dann? Inlandredaktor Oliver Washington.
Zunächst nochmals zu Fraktionschef Kaspar Bader. Was meinen eigentlich Fraktionskollegen zu seiner gestrigen Aussage, er kandidiere nicht?
Aus meiner Sicht sind solche Aussagen immer mit Vorsicht zu genießen,
sagt etwa Toni Bortoluzzi.
Weil wer will sich schon in den Vordergrund stellen? Ich schließe nicht aus, dass Herr Bader allenfalls dann unter Druck oder unter dem Wunsch der Fraktion darauf zurückkommen könnte.
Schon manch einer sagte vor Bundesratswahlen, er kandidiere nicht und tat es dann doch. Deshalb kann sich auch SVP-Wahlkampfleiter Hans Fehr gut vorstellen, dass bei Bader das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Ich denke, vielleicht kommt er noch darauf zurück, aber wir werden sehen.
Und trotzdem stellt sich die Frage, wenn Bader wirklich nicht zur Verfügung steht, wer denn sonst? Ständerat Thies Jenny sagt, stellvertretend für viele andere.
Ja, der Favorit ist zweifelsohne Roland Eberli. Das ist gar keine Frage. Er hat zwar zum jetzigen Zeitpunkt dementiert, aber ich gehe davon aus, dass er sich das noch überlegen wird, wenn man sieht, dass er einer der wenigen ist, der echte Chancen hat, auch von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt zu werden.
Roland Eberli war bereits einmal offizieller Bundesratskandidat der SVP. Damals ging es um die Nachfolge von Adolf Ogi. Das Parlament wählte dann aber den inoffiziellen Kandidaten Samuel Schmid. Eberli war Thurgauer Regierungsrat und wurde nun eben erst in den Ständerat gewählt. Er aber sagt heute über sich selber:
Ja, und der hat auch abgewunken, schon verschiedentlich, und ich habe keine Absicht, diesen Entscheid rückgängig zu machen.
Ist das definitiv?
Ja, ich denke schon, ja.
Eberli begründet dies mit der eigenen Lebensplanung. Da habe ein Bundesratsmandat keinen Platz. Stattdessen will sich Eberli dafür einsetzen, dass die SVP mit valablen Kandidaten ins Rennen steigt. Vielleicht mit Kaspar Bader?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine sehr breite Unterstützung von Kaspar Bader, nicht nur von der SVP, sondern von anderen Parteien da wäre, dass er sich diesen Entscheid nochmals überlegen würde.
Weiter genannt werden die Namen Jean-François Rim, Nationalrat, Guy Parmelin, Nationalrat, Hannes Germann, Ständerat oder auch Rees Schmid und Köbi Frey, Regierungsräte aus den Kantonen Nidwalden und Appenzell-Ausserrhoden. Sie alle halten sich aber noch bedeckt bzw. alle Optionen offen. Zentral für die SVP wird auch sein, ob sie auch einen FDP-Sitz angreifen würde, sollte der Angriff auf den Sitz von Evelyn Wittmer-Schlumpf scheitern. Die Fraktion hat sich diesbezüglich noch nicht entschieden, wohl um die FDP nicht zu verärgern. Das müsse noch diskutiert werden, heißt es auch heute. Einzig Guy Parmelin sagt Nein und Thies Jenny meint:
Gar keine Frage. Die SVP hat mehr Wähleranteile als die BDP und die FDP zusammen. Und der Sitz der FDP ist absolut noch nicht in Stein gemeißelt.
Mit welchen Köpfen die SVP in die Bundesratswahlen steigt, bis Ende November können sich Kandidaten melden. Dann sollte auch mehr Klarheit herrschen über die Strategie.
Info 3 Mittag.
Das Stromnetz der Schweiz ist überaltert und es muss massiv ausgebaut werden. Dies umso mehr, weil die Schweiz aus der Atomenergie aussteigen will und dafür ein modernes Stromleitungsnetz nötig ist. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid will weiterhin vor allem auf oberirdische Hochspannungsleitungen setzen, trotz Widerstand in den betroffenen Gebieten und trotz einer neuen Studie, die weder ober- noch unterirdische Leitungen eindeutig als besser einstuft. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Zur hochemotionalen Diskussion, ob Stromleitungen in die Luft oder in den Boden gehören, gibt es massenhaft Studien. Eine neue Studie fasst nun all diese, auch internationalen Arbeiten der letzten Jahre, zusammen. Und was ist nun besser, Hochspannungsleitungen oder Erdverkabelung? Studienleiter Dirk Westermann von der Technischen Universität Ilmenau in Deutschland.
Also das kann man so einfach nicht sagen. Ziel war es eigentlich, Merkmale herauszuarbeiten. Und ein wesentliches Ergebnis ist, dass man keine allgemeine Aussage treffen kann, sondern dass im Prinzip jedes Projekt für sich angeschaut gehört.
Das heißt, Hochspannungsleitungen haben Vor- und Nachteile, Erdverkabelungen genauso. Der Vorteil des einen ist oft der Nachteil des anderen, so bei den Kosten. Bei den Hochspannungsleitungen sind sie viel tiefer als bei der Erdverkabelung. Dafür punktet die Erdverkabelung beim Landschaftsbild. Die technischen, ökonomischen und volkswirtschaftlichen Vor- und Nachteile wiegen sich laut der neuen Metastudie in etwa auf. Trotzdem hat sich die nationale Netzgesellschaft Swissgrid, getragen von den Schweizer Stromunternehmen, dafür entschieden, weiterhin hauptsächlich auf Hochspannungsleitungen zu setzen. Pierre Alain Graf, CEO von Swissgrid.
Unser Auftrag ist es, sicherzustellen, dass wir auf der einen Seite die Versorgungssicherheit garantieren, auf der anderen Seite wirtschaftlich sind und dann drittens auch noch die entsprechenden Kriterien für Verkabelung berücksichtigen. Unter diesem Aspekt sind wir der Meinung, dass heute mit der heutigen Technologie Freileitung auf 400 kV-Ebene die beste Lösung ist.
Aber Swissgrid ist bereit, Pilotprojekte für Erdverkabelungen im Höchstspannungsbereich durchzuführen. Dies, um Erfahrungen zu sammeln, die es bis heute kaum gibt. Wo diese Pilotprojekte mit Erdverkabelungen durchgeführt werden, ist noch nicht bestimmt. Dennoch freut man sich beim Verein Hochspannung unter den Boden über den noch vagen Schritt, den Swissgrid auf sie zukommt. Präsident und SP-Nationalrat Jean-François Steiert:
Man kann heute nicht mehr sagen, nach dieser Studie, es ist technisch nicht machbar, wie das bis vor ein, zwei Jahren noch gesagt wurde. Und dann gibt es dann jeweils Interessenabwägungen zu machen, wo wir verlangen, dass alle beteiligten Kreise angehört werden.
Steiert will den Druck auf Swissgrid im Parlament aufrechterhalten, damit möglichst viele Stromleitungen in den Boden kommen. Und falls dies nicht reicht, will der Verein Hochspannung unter den Boden eine entsprechende Volksinitiative lancieren.
Info 3 Mittag.
Beim Wort Kronprinz denkt man wohl eher an einen jüngeren Mann oder gegebenenfalls an einen Mann im besten Alter, aber eher kaum an einen 78-Jährigen. Genauso ein 78-jähriger Mann aber mit Namen Nayef ist zum Kronprinzen von Saudi-Arabien ernannt worden und wird somit früher oder später Herrscher des Landes. Nayef wird auch Prinz der Finsternis genannt. Er gilt in der Meinung vieler als reaktionär. Nun fürchten in Saudi-Arabien vor allem Frauen und aufgeschlossene Männer, dass schon bald wieder Schluss ist mit den bisherigen zaghaften Reformen im Land. Friedrich Steiger.
Kaum jemand in Saudi-Arabien äußert offene Kritik an der Berufung von Prinz Nayef zum Nachfolger des am Wochenende verstorbenen Kronprinzen Sultan. Denn Nayef, der seit 36 Jahren das Innenministerium kontrolliert, ist mächtig. Er kontrolliert die Sicherheitspolizei, die berüchtigte Religionspolizei, Geheimdienste und er hat enormen Einfluss auf die Justiz und praktisch auf alle anderen Ministerien. Die Geschichtsprofessorin und Frauenrechtlerin Hatun Al-Fassi sagt es so:
They have to do with everything in the country, with every part, with every department in the country.
Das Innenministerium mische sich in alles und jedes ein. Es verfügte beispielsweise ein mehrjähriges Lehrverbot gegen sie und es sorgt dafür, dass autofahrende Frauen weiterhin teils mit Peitschenhieben bestraft werden. Prinz Nayef ist ein Konservativer. Er stärkt die Stammestradition in Saudi-Arabien und steht dem reaktionären wahhabitischen Klerus nahe. Als Bremser hat er maßgeblich dafür gesorgt, dass der eher reformorientierte jetzige König Abdullah Neuerungen lediglich in homöopathischen Dosen verwirklichen konnte. Für viele gebildete Frauen, für junge Saudis, von denen manche im Ausland studiert und dort neue Ideen mitbekommen haben, ist Nayef ein Feindbild. Auf der anderen Seite halten ihm viele zu gut, dass er den Al-Qaida-Terrorismus, der auch in Saudi-Arabien wütete, erfolgreich bekämpft hat. Allerdings haben zuvor nicht zuletzt der saudische Religionsfundamentalismus und saudisches Geld Al-Qaida erst stark gemacht. Die Kür von Nayef zur Nummer 2 im Land und damit absehbar zum künftigen König wird in Saudi-Arabien als Zeichen der Kontinuität interpretiert. Der Kolumnist Hussein Hobokshi gegenüber Al Jazeera:
The most important particular characteristics about Prince Nayef is he's a very patient man.
Prinz Nayef sei äußerst geduldig. Er sei ein Skeptiker, der lange abwäge, bevor er entscheide.
By nature he's skeptical. He would like to look at the various angles of every particular issue.
Nach einem Modernisierer klingt das nicht. Eher nach jemandem, der das Rad zurückdrehen möchte. Die Phase zaghafter Reformen unter König Abdullah könnte also bald zu Ende sein. Das dürfte die Spannungen erhöhen, denn angesichts der sehr jungen Bevölkerung wächst die Zahl jener Saudis rapide, die immer ungeduldiger das Königreich auch politisch und gesellschaftlich aus dem Mittelalter in die Moderne holen wollen.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, Virus und DRS4 News oder als Podcast im Internet auf drs.ch. Für die Sendung verantwortlich und am Mikrofon Nicoletta Cimino.